So, einen wunderschönen guten Morgen. Wow, ein volles Haus, es ist immer schön zu sehen. Es ist ein besonderer Sonntag, haben wir schon gehört. Nächste Woche, also die letzte Predigt vor der nächsten Wahl. Was für ein Vorrecht, vielen Dank dafür. Ich muss euch enttäuschen, falls du es gehofft hast, ich werde nicht politisch. Oh. Sondern ich rede davon, was aber Politik verändern kann. Das ist gut. Und daher schön, dass du heute da bist. Und ich möchte ein bisschen anknüpfen an dem, was ich vor ungefähr einem Monat auch gepredigt habe, wo es darum ging, ob du noch hörst oder ob du schon gehst. Vielleicht kannst du dich erinnern, da ging es um das, was der Heilige Geist mit dir tut, wenn du anfängst, mit Menschen ganz normal zu sprechen und dabei auch den Glauben einfließen lassen kannst. Und heute möchte ich über ein Thema sprechen, was ja sehr spannend sein könnte, und zwar unter anderem auch über Märtyrer. Jetzt denkst du dir so, Politik, Märtyrer, okay, was kommt? Wir schauen uns alles ganz in Ruhe an, aber als erstes vielleicht herzlich willkommen auch nochmal alle, die in Marzahn gerade dabei sitzen und unser Livestream überhaupt. Es ist so gut, dass wir Gemeinde bauen in verschiedenen Orten, und es ist so gut, dass so viele Menschen davon hören. Und mein Titel ist heute, was ist er heute? Kostet dich Erweckung dein Leben? Ist meine Frage. Seit einigen Jahren beschäftige ich mich immer mehr, mal intensiver, mal ein bisschen weniger, je nachdem, was gerade dran ist, auch gerade mit der Apostelgeschichte, natürlich auch den Evangelien, und natürlich gucke ich auch in die anderen Bereiche rein, aber es ist so irgendwie seit 2-3 Jahren wie so ein Schwerpunkt, wo ich immer wieder reinschaue, und ich bewundere einfach, wie diese Menschen damals, die Christen, unsere Vorreiter, wie die unterwegs waren und wie die so die ersten Schritte getan haben, von denen wir dann einfach lernen durften. Und glaub mir, da kommt so einiges zusammen, was dein Leben verändern kann, was mein Leben verändern kann. Und auch das wird heute Thema sein. Und wie ich schon sagte, ich will ja auch unter anderem über Märtyrer sprechen. Das hat natürlich auch mit der Apostelgeschichte zu tun, dazu gleich noch mehr. Aber in erster Linie habe ich mich gefragt, und ich hoffe, das gebe ich richtig wieder, weil ich diese Predigt auch vom Daniel Kolender leider online nicht mehr gefunden habe. Ich war live vor Ort, als Reinhard Bonnke seinen letzten Besuch in Deutschland in einer Konferenz in Hamburg hatte und auch sein Nachfolger Daniel Kolender predigen durfte. Und er hatte unter anderem erzählt, dass er mal in Afrika war und dort die Pastoren getroffen hat und sie so eine Führung gemacht hatten durchs Land, also sind da so durchgefahren und sind auch an den Friedhof gefahren, wo Gräber standen, wo Striche drauf waren. Meistens auch mit Namen, aber manchmal auch ohne Namen. Und unterschiedliche Anzahl von Strichen. Manchmal 2, manchmal 5, manchmal 10, 20 auch vielleicht. Aber manchmal auch nur ein Strich. Und dann hat Daniel die Pastoren gefragt, was denn diese Striche bedeuten. Und dann sagten die Pastoren, ja, das sind die Tage, die die ersten Missionare in Afrika überlebt haben. Und als er das so gesagt hat, ich saß da ja mit, weiß ich nicht, wie viel tausend Leuten, aber das war so, oh wow. Also ich weiß nicht, ob du dich berufen fühlst, Missionar zu sein, in eine neue Kultur zu kommen, aber das spiegelt es ja ein Stück weit wider. Also es ist natürlich auch schon lange her, ne? Also sowas wirst du jetzt hier in Deutschland wahrscheinlich nicht erleben, aber es gibt immer noch Kulturen, wo das wirklich fast genauso eine Herausforderung ist, da hineinzukommen. Und es sind auch noch nicht alle Kulturen erreicht worden. Man arbeitet hart dran, was wunderbar ist. Aber weißt du, was Daniel dann noch gesagt hat? Dass das aber die Grundlage war, um diese ganzen Erweckungen, die es in den letzten Jahrzehnten gab, die auch Reinhard Bonnke mit seinem Team mit CFAN miterlebt hat, ja nicht nur sie, sondern überhaupt die Gemeinden vor Ort. Er sagte, das war die Grundlage dafür, dass diese Missionare und Missionarinnen, manchmal Familien, in diesen Kontinent gegangen sind und ihr Leben gelassen haben und quasi so Märtyrer waren. Weil das ist für uns ja dieses Bild als Märtyrer, das bedeutet für uns sind Menschen, die um das Bekenntnis ihres Glaubens willen leiden und dafür auch den Tod erdulden. Ja, ich weiß nicht, was bei dir zuerst kommt, wenn du Märtyrer hörst, ja? Aber das ist spannend, also da dachte ich, wow, ich weiß gar nicht, ob ich da so bereit wäre. Weiß nicht, ob du es auch bist, also ob es dir genauso geht wie wir, aber dann noch eine zweite Geschichte, die ist noch nicht ganz so lange her. John Harper war ein Pastor, der 1912 in die USA eingeladen war, bei einer Konferenz zu predigen. Baptistenpastor, seine Frau hat er schon verloren, und zwar als sein Kind geboren ist, ist die Frau bei der Geburt seines Kindes gestorben, und er hat seine Tochter aber mitgenommen oder wollte sie mitnehmen, und sie saßen zusammen auf der Titanic und waren auf dem Weg in die USA, um dort zu predigen, um der Gemeinde zu dienen, um Menschen zu dienen, um das Wort Gottes zu verkündigen und wie du es alles nennen kannst. Aber wie ihr alle wahrscheinlich wisst, ist bei der Titanic das nicht so gut gelaufen, und die Titanic ist untergegangen und viele, viele Menschen, tausende Menschen sind gestorben. Und dieser John Harper sah die Not, hörte die Schreie der Menschen, hatte seine Tochter im Arm, um eigentlich mit ihr gerade gerettet zu werden, hatte schon eine Schwimmweste an und übergab die Tochter einem Matrosen, der ein Rettungsboot fuhr, verabschiedete sich von seiner Tochter mit einem Kuss und wusste in dem Moment, dass er sie nie wiedersehen wird. Und ich weiß nicht, ob du, also ich kann, wenn ich es mir nur vorstelle, in der Vorbereitung war es gar nicht so schlimm, aber jetzt, wenn ich es so sage, weißt du, und dann springt er in diese Fluten mit einer Inbrust, einer Leidenschaft und ruft den Menschen zu, die dort ertrinken, seid ihr gerettet, seid ihr gerettet. Ich meine, wie einerseits ja voll grotesk, wenn du bist dann am Ertrinken und wirst gefragt, ob du gerettet bist. Nein, bin ich nicht, deswegen ertrinke ich hier, aber er meint, bist du gerettet? Bist du mit Jesus unterwegs? Und so haben viele vielleicht noch was kurz vorher gehört. Gibt es ja keine Zeugen für, ob die, die dann gestorben sind, noch Jesus in ihr Herz aufgenommen haben. Aber eine Geschichte gibt es. Und zwar sieht er dann einen Mann, der kurz vorm Ertrinken war. Und das war George Henry Cavill. Und er nahm seine Schwimmweste, gab sie ihm und sagte, weißt du was, ich gehe hier heute nicht unter, sondern ich gehe hoch. Und hat ihn gefragt, ob er denn schon gerettet ist. Und in dem Moment hat der George Jesus sein Leben gegeben. Er hat es später bezeugt, dass er sozusagen der letzte Überlebende bzw. der letzte Bekehrte von John Harper, dem Pastor, war. Und er sagte an dem Tag, als er gefragt wurde, dass er zweimal an dem Tag gerettet wurde. Einmal, weil er die Schwimmweste von John Harper bekommen hat, und das zweite Mal, weil er das Evangelium von John Harper bekommen hat. Und das ist schon eine Story. Ja, und jetzt kannst du da seelsorgerlich reingehen und sagen, kannst du das machen als Vater, alleinerziehender Vater, dein Kind zurücklassen und so weiter. Aber darum geht es mir nicht. Ob das im Endeffekt richtig war, was seine Motivation war, ich kann es ja nicht nachempfinden. Aber ich sehe diese Geschichte und sehe eine Leidenschaft darin, keine Angst vorm Tod zu haben, um anderen Menschen zu bezeugen, was wir mit Jesus erlebt haben. Und das finde ich so stark da drin, ja. Wie gesagt, ey, wenn ich das höre, mich fordert es selber heraus. Und einerseits denke ich mir so, okay, ich lebe auch in Deutschland. Wahrscheinlich muss ich das auch nie machen. Aber andererseits hören wir auch, ob es aus den Medien und sonst, wir hören, wie schnell so ein Leben auch einfach vorbei sein kann. Ja, oder dich für Werte einsetzt und dann selber da vielleicht Schwierigkeiten bekommst. Auf jeden Fall, was entscheidend war, dass dieser Mensch verändert wurde, dieser George, dass es für ihn wie eine Erweckung in seinem eigenen Leben war, dass er Jesus erkannt hat und voranging. Und dann kommt natürlich gleich die zweite Frage, was ich ja auch gesagt hatte bezüglich, wirst du dein Leben verlieren für Erweckung oder musst du es geben? Was ist denn eigentlich Erweckung? Und bitte versteht's richtig, auch über das Thema Märtyrer. Ich will hier nicht behaupten, dass ich alles weiß und in der Tiefe weiß, was Märtyrer mit sich tragen oder was Erweckung alles bedeutet. Aber natürlich habe ich auch schon ein paar Bücher darüber gelesen. Und es gibt so viele verschiedene Erweckungen, die passiert sind. Und was trotzdem interessant ist, ganz, ganz oft, nicht bei jeder, aber ganz oft, wie auch beim John Wesley oder George Whitefield, die im 18. Jahrhundert so in der englischsprachigen Welt Erweckung erlebt haben. Interessant war, dass sie angefangen haben zu predigen, und zwar in den Gemeinden. Bei Menschen, die sich selber als Christen betrachtet haben. Und sie haben gepredigt, und zwar, Freunde, etwas anders als wir. Die haben dir ziemlich klar gesagt, wie unheilig wir manchmal leben. Und dass wir Buße tun sollen und wie die ganzen Predigten waren. Ne? Und wisst ihr, was passiert ist? Durch diese Predigten passierte etwas in diesem Leib Christi, der irgendwie schwach geworden war. Und die Leute fingen an, Buße zu tun. Die kamen nach vorne, heulend, weinend, schreiend, manche sind umgefallen, manche sind auch rausgerannt, manche sind nach vorne gerannt. Es sind Sachen, wie wir das so schön sagen und kennen, was du dann nicht mehr unter Kontrolle hast, wo du nur noch weißt, der Geist Gottes bewegt sich in der Gemeinde. Und durch dieses Erwecken der Christen, so muss man es wirklich sagen, durch das Erwecken der Christen, dass sie klar mit Jesus leben sollen, dass sie einen klaren Lebensstil mit Jesus führen sollen, hat sich die Gesellschaft drumherum verändert. Warum? Weil die Christen angefangen haben, anders zu leben. Und zwar in Ehrfurcht vor Gott, mit Jesus im Herzen. Und die fingen an, andere Menschen, keine Ahnung, also die Berichte, die würden wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viele Bücher füllen. Aber Leute haben sich so verändert, und das haben wir auch in anderen Erweckungen lesen können, dass Bars geschlossen wurden, weil die Leute einfach nicht mehr trinken gingen. Und nichts gegen mal ein Bierchen trinken, das wisst ihr, darum geht es nicht. Aber so dieses Ganze, was wir als Christen vielleicht viel mehr sündig benennen würden, hat sich verändert in der Gesellschaft. Warum? Weil Christen selber Buße getan haben, weil Christen selber in solchen Sachen drinsteckten, umgekehrt sind. Wirklich, Buße ist ja Umkehr, also Umkehr von einem Leben ohne Gott zu einem Leben mit Gott. Und angefangen haben, danach zu leben und andere Menschen mit hineinzunehmen. Und du denkst jetzt, ja, wie soll man das machen? Dann hör dir die Predigt nochmal an von vor einem Monat, wie die Kraft des Heiligen Geistes dir hilft, in deinem Alltag Menschen zu begegnen. Buße tun wir Christen. Ja. Manche denken, nur Nicht-Christen müssen Buße tun, weil die machen ja alles falsch. Ich weiß nicht, ob du den Bibelvers schon mal gehört hast, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, der Heilige Geist wird kommen und die Welt überführen von Sünde. Und dann erklärt er, welche Sünde. Und zwar die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Ich persönlich glaube, wenn ich das so lese, dass sobald du anfängst, mit Jesus zu leben, hast du den Geist Gottes in dir und er führt dich in alle Wahrheit. Er führt dich in Buße. Er überführt dich auch dann von Sünden. Das wird später auch noch gesagt, dass wir auch untereinander unsere Sünden bekennen sollen, wir als Christen. Aber soll ich dir was sagen? Wir als Christen sollten anfangen, Buße zu tun. Und nicht anderen draußen sagen, hey, du musst erstmal Buße tun, bevor dein Leben läuft. Stimmt ja irgendwie auch, aber fang doch selber erstmal an, das vorzuleben. Der John Wesley, der ja auch sehr bekannt dafür ist, für diese Erweckung, der sagte Sachen, und das ist, wenn man tiefer reingeht, dann sieht man nicht nur die ganzen großen Zahlen und was alles passiert ist, sondern sein Herz. Sein bekanntestes Zitat war, tun Sie so viel Gutes wie möglich, auf jede erdenkliche Weise, für so viele Seelen wie möglich, an jedem Ort, zu jeder Zeit, mit allem Eifer, solange Sie können. Und das sage ich dir. Ich sage dir eins, je mehr du Gutes tust, desto mehr Situationen wirst du haben, wo du von dem erzählen kannst, wovon du überzeugt bist und lebst und wonach du lebst, was Jesus in deinem Leben getan hat. Je mehr du Gutes tust und dein Leben beeinflusst im Positiven, wirst du mehr Situationen haben, mit Menschen über den Glauben zu sprechen. Und dann sehen wir auch noch sein Herz. So, man schätzt, dass so im Höhepunkt seiner Amtszeit, sage ich jetzt mal, dass er so im Jahr so um die 1400 Pfund verdient hat, im Jahr, zur damaligen Zeit. Umgerechnet für heute wären das 1,4 Millionen Dollar pro Jahr. Da denkst du, ach, so ein Prediger werden ist ja gar nicht so schlecht. Aber jetzt kommt wieder seine Herzenshaltung. Er selber ist nur mit 30 Pfund ausgekommen. Den Rest hat er verschenkt. Also er hat es eingesetzt, um Reich Gottes zu bauen. Und bitte versteh's jetzt richtig. Du darfst gerne mehr Geld haben. Du darfst ganz wohlwollend sein. Du darfst die größten Firmen aufbauen, die diese Welt mit verändern. Die Herzenshaltung, die gefällt mir so bei ihm. Weil er nicht, Hauptsache viele kommen bei mir zum Glauben, sondern er sagt, ich gebe alles dafür, damit Menschen zum Glauben kommen. Sogar das, womit er Wohlstand hätte. Und auch 30 Pfund waren damals, glaube ich, nicht so verkehrt. Er kam damit ja zurecht. Also er lebte bis zum Ende seines Lebens auch das, was er gepredigt hat. Auch andere wie Robert Evans, der in Wales 1904 die Erweckung erlebt hat, auch spannend, weil auch hier war es nicht so, dass einfach die Leute erstmal auf die Straße sind und alle Nicht-Christen irgendwie ihnen gepredigt haben und gesagt haben, was sie alles falsch machen, sondern sie fingen an, Gottes Nähe zu suchen und zu beten. Und was war die Folge daraus? Es kam wieder ein Geist der Buße. Und wieder fing an, Christen Buße zu tun. sich zu verändern, vor Gott hinzuschmeißen, zu sagen, Jesus, es tut mir leid, was ich bis jetzt getan habe, obwohl ich mit dir lebe. Und auch das hat genauso wie beim John Wesley damals die Leute so verändert in der Gemeinde, dass sie ihr Leben verändert haben. Und auch hier passierte es, dass immer mehr Menschen dadurch zum Glauben gekommen sind. Also ich möchte dich damit ermutigen, ihr wisst ja, ermutigen, ermahnen, ist dasselbe Wort in der Bibel, also vom griechischen Urtext her. So auch vielleicht als Evangelist, aber auch als pastoraler Evangelist, ermutigen, ermahnen, wie auch immer, nimm das, was du brauchst, dass du anfängst, vor Gott Buße zu tun, da wo du merkst, ich nehme eigentlich immer nur für mich. Und dass du sagst, das, was ich hier bekomme, auch ja jeden Sonntag, das nehme ich und gehe damit zu den anderen Menschen und tue ihnen Gutes. Du wirst merken, es wird einen riesen Unterschied machen, glaub mir wirklich. Jetzt gehen wir mal in die Bibel hinein und da haben wir natürlich jemanden, der Unglaubliches vorgelebt hat. Er war der erste Märtyrer aus der Geschichte der Bibel. Es geht um Stephanus. Und Stephanus war einer der Jünger, einer der vielen, die sich damals schon gebildet hatten, Apostelgeschichte 6, ab da kannst du es lesen, dass er einer von vielen war und die Apostel ein bisschen Probleme hatten. Ich sag dir, was sie für Probleme hatten. Es sind zu viele Menschen zum Glauben gekommen. Sind das nicht gute Probleme? Das sind einfach gute Probleme. Aber das Ding war, dass die Versorgung etwas nachließ. Es wurde nicht an jeden gedacht und haben sich einige geärgert, gemeckert und so weiter. Haben sie gesagt, Moment, Moment, unsere Aufgabe ist zuallererst, Lehre und so weiter in die Gemeinde zu bringen. Wir brauchen Leute, die bereit sind, anderen Menschen zu helfen, ihnen Verpflegung zu bringen und so weiter. Und so kam auch dieses ganze Wort Diakon zustande. Was für ein Zufall heute. Also wir hatten nicht abgesprochen, dass heute diese Ansage war. Aber sie haben Leute gesucht und so kamen sie unter anderem auf Stephanus und das Wort, Apostelgeschichte 6, Vers 5, und das Wort gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann vollen Glaubens und heiligen Geistes. Und manche denken vielleicht so, ja, so Diakonendienst oder mal mit anpacken oder jemand helfen, ach, das ist doch überhaupt kein wichtiger, da brauchst du nicht viel Begabung und so weiter. Komplette Lüge. Und zwar des Teufels. Der sagt dir, das, was du machst, sieht sowieso keiner, ist nicht wichtig und so weiter. Solange du nicht hier vorne stehst und predigst, hat es keine Bewandtnis. Komplette Lüge des Teufels. Soll ich dir was sagen? Es gibt Christen, die einfach nur sonntags in Gottesdienst kommen, die mehr Menschen zu Jesus führen als viele, viele Pastoren und Leiter. Und das ist jetzt keine Anklage an die Pastoren und Leiter, bitte richtig verstehen. Und das sieht Jesus. Jesus sieht dein Herz. Und ich glaube, dass hier viel mehr Diakone unter uns sind, ohne dass du extra den Titel dafür brauchst, um Menschen zu begegnen. Und dann sehen wir beim Stephanus, dass nachdem die Diakone gewählt wurden, er war einer von mehreren, es noch mehr Menschen zum Glauben kam. Das steht so in der Bibel, kannst du nachlesen. Aber der Text ist so lang, ich muss ihn ein bisschen auseinandernehmen, um euch das zu sagen, worum es mir hauptsächlich ging. Dann sehen wir Apostelgeschichte 6, Vers 8, also nur ein paar Verse weiter. Und Stephanus, voll Glauben, Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk, / unter den Leuten. Also nicht nur unter dem Volk Israel. Er tat mit der Kraft Gottes Wunder und Zeichen. Und alle, die aufgepasst haben vor einem Monat, welche Kraft war das? Bitte? Dynamis. Die Kraft, die direkt aus der Höhe kommt, vom dritten Himmel, für dich, damit du Wundertaten tust, nicht für dich, sondern für Jesus, damit das, was um dich herum beeinflusst wird von der Kraft des Heiligen Geistes, so war der Stephanus unterwegs. Wer war er nochmal? Ein wichtiger Leiter? Ein Prediger? Ein Bekannter? Ein Berühmter? Er war ein Diakon, der seine Arbeit einfach gut tat. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Eines Tages, er fing dann halt auch an, woanders zu predigen und anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Eines Tages verwickelten ihn Anhänger einer jüdischen Gemeinde, die sich die Freigelassenen nannten, in ein Streitgespräch. Und es war gerade am Anfang relativ herausfordernd für gerade die jüdische Gemeinde, dass die Christen, damals hieß es auch noch anders, das kam ja erst ein bisschen später, das Wort, aber das hieß dann so der Weg oder der andere Weg, dass sie plötzlich von diesem Jesus erzählen. Und da waren gerade Pharisäer und Schriftgelehrte sehr aufgebracht drüber und haben versucht, da zu diskutieren. Und es kommt, es ist so schön. Dann steht dann aber weiter, aber keiner von ihnen hatte der Weisheit, mit der er sprach, also der Stephanus, etwas entgegenzusetzen. Denn in ihm wirkte der Heilige Geist mit seiner Kraft. Deshalb stifteten sie ein paar Leute zu der Behauptung an, er hat Gott gelästert und Mose beleidigt. Wir haben es selbst gehört. Also sie haben andere damit extra angestiftet, um ihn jetzt zu beseitigen, um falsche Aussagen zu machen. Kennen wir natürlich heutzutage gar nicht mehr in unserer Gesellschaft. Ja, auch das gibt es. Es gibt komische Berichte über Gemeinden, über Bewegungen und so weiter. Und na klar, man muss auch alles prüfen, gar keine Frage, aber mit dem Heiligen Geist prüfen und nicht mit den Medien allein. Ja, auch in der heutigen Zeit wegen Wahl und sonst was. Hey, es ist so herausfordernd, das Richtige rauszuhören, was die anderen sagen oder nicht sagen. Echt, Heiligen Geist brauchen wir da, ja. Aber hier geht es ja wirklich darum, dass Menschen auch Jesus kennenlernen. Und dann ist das Heftige, wir sehen Apostelgeschichte 7, so geht es weiter mit Stephanus. Er wurde vor den Hohen Rat geführt und wurde angeklagt und dort erklärte er dann, was Sache ist. Und auch das konnte ich euch jetzt nicht abdrucken. Das sind bei mir in der Bibel 2 Seiten komplett Predigt von Stephanus. Und was macht er bei dieser Predigt? Er fasst im Prinzip nochmal die ganze Geschichte der jüdischen Kultur zusammen, deswegen absolut lesenswert. Bitte lies auch die kompletten Bücher Mose durch. Aber wenn du mal ein kurzes Update brauchst, dann lies da mal durch, das ist spannend. Aber das hat die Leute noch mehr aufgeregt. Und dann haben sie ihn verurteilt und haben gesagt, sie werden ihn steinigen. Und dann lesen wir, Stephanus aber blickte, Leute, und das ist, was soll ich sagen? Stephanus aber blickte erfüllt vom Heiligen Geist fest zum Himmel auf und sah dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Ich sehe den Himmel offen, rief Stephanus, und Jesus, dem Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite stehen. Also jetzt, wenn das nicht dritter Himmel ist, weiß ich auch nicht mehr. In so einer Situation, die du wahrscheinlich nie erleben wirst, ich wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht bist du ein Missionar berufen, in Kultur zu gehen, wo dir sowas passieren kann. Aber in dem Moment, diesen Himmel zu sehen, Jesus zu sehen, Gott zu sehen, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, gab ihm Kraft. Und hier steht dann einfach nur so, noch während die Steine Stephanus trafen, betete er laut, Herr, nimm meinen Geist bei dir auf. Also er wusste, es ist zu Ende. Aber er hat sich nie davon abgewendet zu sagen, Jesus ist mein Retter. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, vergib ihnen diese Schuld. Mit diesen Worten starb er. Damit war Stephanus der erste Märtyrer. Und der Märtyrer, der für seinen Glauben einstand bis zum Tode. Wir hören sowas aus der ganzen Welt auch heute noch von verschiedenen Organisationen, ob es AVC ist, Aktion für verfolgte Christen, Open Doors ist, wie auch immer, wo wirklich Christen auch immer noch so zu ihrem Glauben stehen und wir nennen sie Märtyrer. Und du hast gesehen, dass er, Stephanus selbst, Kraft aus der Höhe bekommen hat, um dem zu widerstehen, was ihm entgegenkam. Und durch dieses Ereignis mit Stephanus passierte es, dass immer mehr Christen verteilt wurden, beziehungsweise zerstreut wurden oder selber geflohen sind, in andere Regionen und teilweise Länder gegangen sind. Und das ist das Geniale, was Gott daraus gemacht hat. Aus diesem Erlebnis ist das Evangelium noch weiter gekommen in die verschiedenen Regionen, in die verschiedenen Länder. Das heißt, durch dieses Märtyrertum von Stephanus begann wie eine weitere Erweckung, die ja da eh schon lief vor Ort, aber darüber hinaus in die anderen Regionen. Und du siehst, dass es anscheinend was damit zu tun haben könnte, dass durch diese Einstellung, durch das mit der Kraft des Heiligen Geistes zu seinem Glauben stehen, dass Erweckung entsteht. Und wir sehen, dass der Stephanus als erster Märtyrer aber einfach ein Diakon war. Jutta, Eva und Team. Ich spreche euch jetzt nicht das Märtyrertum aus, so wie wir es kennen. Ich erkläre noch ein bisschen mehr aus. Aber wisst ihr was? Könnt ihr beide mal kurz aufstehen? Ich habe das vorhin im Lobpreis so stark gehabt. Ich hoffe, dass diese 2 Minuten oder 1 Minute mir nicht zu sehr die Predigtzeit nimmt. Aber ich bete. Eva, wo stehst du? Okay. Ich strecke mal die Hände einfach aus zu beiden, so wie ihr gerade da seid. Ich bete, Herr, dass du in der Kraft des Heiligen Geistes die beiden so sehr durchflutest, dass sie gar nicht anders können, als in dieser Kraft des Heiligen Geistes zu dienen, Menschen in die Freiheit zu führen, durch die Dienstgabe des Diakons, durch diese Kraft des Heiligen Geistes, durch die Hilfe, auch durch nur Essen geben, besuchen gehen, was auch immer ihr alles vorhabt, zu Menschen am Rand der Gesellschaft hinzugehen. Ich bete, dass es nicht nur, in Anführungsstrichen, ein netter Dienst ist, sondern ich bete, dass es ein Dienst ist, der in Freiheit führt für die Menschen, die euch begegnen und euer ganzes Team. Ich bete, dass die Kraft des Heiligen Geistes mit euch ist, in jeder Minute, wo ihr unterwegs seid, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr seid so wertvoll und so wichtig, Jutta und Eva und das ganze Team. Und ich kann euch eins sagen, ich habe euch beim letzten Jahr mal so eine Geschichte erzählt, bei der letzten Predigt dazu. Und es ist wirklich wunderbar, Menschen zu dienen und sie manchmal im letzten Moment ihres Lebens noch zu Jesus zu führen. Was hatte aber Stephanus, das Petrus nicht hatte oder noch nicht hatte? Und zwar in dem Moment, wo Petrus Jesus verleugnet hat. Könnt ihr euch an diese Geschichte erinnern? Für die, die die Geschichte nicht kennen, das war zu der Zeit, wo Jesus gefangen genommen wurde. Und Petrus war so der, ich bin überall mit dir, ich werde für dich sterben und all das. Und dann, als Jesus wirklich gefangen genommen wurde und er heimlich mitgegangen ist und in der Menge stand und gesehen hat, wie er Jesus auch schon gefoltert wurde, sagte plötzlich jemand, hey, du gehörst doch dazu. Er so, nee, kann gar nicht sein. Und dann noch jemand, doch, ich habe dich doch schon mal mit ihm gesehen. Nein, wirklich nicht. Dreimal hat er verleugnet. Und ich habe mich gefragt, ich meine, das ist Petrus. Der Petrus lesen wir später noch, was der noch für einen Unterschied gemacht hat. Aber wisst ihr, was er damals noch nicht hatte? Die Kraft aus der Höhe. Weil die Kraft aus der Höhe kam erst, wo wir es nachlesen können, in der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ha, da sind wir wieder bei dem Vers vom letzten Mal. Ich habe es euch versprochen. Den Vers kannst du in etlichen Predigten noch mit einbauen. Der ist längst noch nicht fertig. Der ist nicht einfach nur zu lesen. Auch bei mir ist er 3 Zeilen lang. Naja, das wird schon nicht so lang sein. Leute, in diesem Text, in diesem Vers steht so viel drin. Lasst uns ihn anschauen nochmal. Sondern ihr werdet Kraft, Dynamis, empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und das kam erst, nachdem Jesus auferstanden ist. Und als Petrus Jesus verleugnet hat, da war Jesus noch nicht auferstanden. Die Kraft aus der Höhe war noch nicht da. Ab dem Moment, wo Petrus sie auch bekommen hat, zu Pfingsten, nach diesen Versen, wo zu Pfingsten der Heilige Geist kam, war Petrus dann wiederum der Erste, der anfing, den Juden, wo er vorher Angst hatte davor, den Juden zu erzählen, was gerade mit Jesus passiert ist, warum Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Und er hatte keine Angst mehr davor. Und da siehst du, was es für einen Unterschied macht, in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs zu sein. Und jetzt schauen wir uns an, was es bedeutet, Zeuge zu sein. Das ist ja so ein schönes Wort. Was für ein Zeuge bist du denn, fragt man mich manchmal auch, wenn ich mit jemandem über Jesus spreche. Die versteht schon, was ich meine, ja? Aber pass auf, jetzt schauen wir uns mal an, was in diesem Wort drinne steckt. Und wenn wir auch hier wieder, ach, es tut mir leid, dass ich euch immer diese griechischen Sachen mit reinnehme, aber es ist, wow, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Dort steht das griechische Wort Martys. Und Martys bedeutet Märtyrer. Stille. Ihr werdet Kraft empfangen, meine Märtyrer zu sein. Das ist eine Nummer, oder? Leute, ich saß auf meinem Stuhl, als ich das erste Mal gelesen habe. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Jesus, du willst doch leben. Du willst doch, dass wir leben. Und jetzt kommt der spannende Moment. Um euch vom Schock zu erholen, zeige ich euch jetzt, wie dieses Wort entstanden ist. Und zwar, damals, wo es aufgeschrieben wurde, hieß dieses Wort wirklich einfach Zeuge, bezeugen. Davon gibt es noch ein paar Abwandlungen. Die findest du über 30 Mal im Neuen Testament. Das ist unglaublich. Und da dachte ich immer, oh Gott, ist es immer Märtyrer? Nein, das heißt wirklich eigentlich bezeugen, Zeuge sein. Und es gibt verschiedene Phasen, wie sich das über die Jahrhunderte verändert hat. Und schaut mal, erste Phase war einfach jemanden, der als Zeuge aussagt, zum Beispiel vor Gericht. So einfach etwas bezeugen. Dann ging es weiter, weil die Christen immer mehr wurden und wirklich vorangingen und bezeugt haben, was sie mit Jesus, mit Gott erlebt haben. Jemand, der etwas feierlich bezeugt oder auch richtig bekräftigt. Und dann kommt die dritte Phase Und da merkst du schon, es wird brenzlig, ja? Jemand, der sein Glauben bekennt, selbst unter Todesgefahr. Und jetzt kommen wir der Sache immer näher. Es ist erstaunlich, wie sich Wörter verändern. Es gibt noch mehr Wörter, die sich verändert haben über die ganzen Jahrhunderte aus dem biblischen Kontext. Aber jetzt mal wirklich nur dieses eine Wort. Weil immer mehr Christen verfolgt wurden, immer mehr Christen gestorben sind, umgebracht wurden, wegen ihren Glauben, wegen ihrem Zeugnis, hat sich das Wort immer weiter entwickelt bis hin zu jemand, der sein Glauben bekennt und dafür in den Tod geht. Und heute sagen wir jemand, der für etwas stirbt. Märtyrer. Wow, oder? Das ist wirklich, also ich war dann erstmal, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt Märtyrer werden. Aber es beinhaltet etwas. Es beinhaltet, dass ich bereit bin, mit allem, was ich bin, für Jesus zu leben. Egal, auch wenn wir es niemals so extrem vielleicht erleben werden in unserem Land, wer weiß. Aber ich weiß, dass ich bis zum Ende meines Lebens, egal wann das Ende sein wird, zu Jesus stehen werde. Und ich schaffe das nicht aus eigener Kraft, sondern nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Und da siehst du den Unterschied zwischen Petrus, bevor Jesus auferstanden ist, und Stephanus, der die Kraft des Heiligen Geistes ja auch schon bekommen hat und der erste Märtyrer war. Ihr seht, was das für einen Unterschied macht. Und jetzt kommt was, wo du das bitte auch richtig verstehen musst, weil ich bin ja hier in dieser Gemeinde auch seit vielen, vielen Jahren, weil ich es liebe, was wir als Gemeinde tragen. Ihr kennt doch immer noch unseren Spruch, oder? Auf Grundlage von Tag- und Nachtgebet wollen wir Menschen finden, fördern, freisetzen und dann kam immer mehr dazu. Und den Himmel auf die Erde bringen. Amen. Und da haben die ganzen Geisteswirkungen total mit zu tun. Dass du hier vorne befreit wirst von Sachen, hat total damit zu tun. Aber ich möchte dir eins sagen. Das, was als erstes kam mit der Kraft des Heiligen Geistes, das, was Jesus gesagt hat, ist, dass du die Kraft hast, Zeuge zu sein. Das ist der erste Spruch von Jesus. Und dann später kamen die ganzen Sachen noch mit dazu, Leute freizusetzen. Aber du hast die Kraft, Leute freizusetzen von Dämonen und so weiter, damit sie, was? Jesus kennenlernen. Das ist seine Herzensgrundlage. Das ist, warum er überhaupt auf die Welt gekommen ist. Das ist der einzige Grund, warum er sagt, ihr braucht die Kraft. Nicht der einzige, Entschuldigung, der erste Grund. Ihr braucht die Kraft, damit ihr Zeuge sein könnt und andere Menschen davon hören. Petrus selber wurde später dann auch Märtyrer und viele andere Christen auch. Also du siehst, es hat eine Veränderung, auf jeden Fall. Ich möchte aber eins, fang jetzt nicht an, komisch zu werden. Erinnert euch, okay, ich bin Märtyrer, jetzt geht's los. Ja, mit der Herzenshaltung, dass dir nichts schaden soll, dass dir innerlich, dass du dich nicht an irgendetwas krankst, nur weil du von Jesus erzählst. Aber vielleicht trotzdem eine gewisse Ermahnung, so als Evangelist, der darf das immer mal tun, sagt jedenfalls die Bibel, tut mir leid, ich zitiere nur die Bibel. Aber ich möchte, dass wir aufpassen als Gemeinde, und ihr versteht es auch hier richtig, dass wir uns nicht nur in unsere Gemeinde einkuscheln. Ach, und endlich kriegen wir sonntags wieder so eine richtige Packung vom Heiligen Geist ab. Ja, total wichtig. Absolut. Aber wenn du von Sonntag zu Sonntag gehst und dich immer nur darauf freust, dass du jetzt wieder was Neues bekommst. Und ich weiß, gerade am Anfang ist es wichtig, dass wir Dinge wirklich rauslassen, dass Gott uns frei macht, all diese Dinge. Auch später manchmal noch, manchmal Jahre später noch. Alles keine Frage. Alles gut. Aber nimm das, was du bekommen hast. Und bring es hinaus in die Gesellschaft. Weil die Freiheit, die du erlebt hast, da hast du eine Autorität drin, eine geistliche Autorität drin, andere Menschen auch in Freiheit zu führen. Das ist etwas, wo Gott dir Kraft gibt, einen Unterschied zu machen. Meine Anfangsfrage nochmal. Kostet Erweckung dein Leben? Ja, würde ich sagen. Und zwar dein komplettes Leben. Und hier geht es nicht darum, dass du jetzt hier stirbst, sondern dass du sagst, Jesus, hier ist mein Leben. Lege alles in die Hände von Jesus, alles. Mit allen guten Dingen, die du bekommen hast, mit all den Dingen, die du noch kämpfst, mit all dem Leben, was du hast. Und ich möchte keine Beispiele jetzt von hier, von uns bringen, oh, du machst das ja auch schon so gut und jetzt nimm doch ein Beispiel daran. Nein, du selber weißt, was es für dich bedeutet, alles in Gottes Hände zu legen. Gebe alles auf, was dich abhält, näher zu Gott zu kommen, ihr Lieben. Das haben wir auch in den letzten Wochen immer wieder gehört. Wenn wir nicht klar leben, und darum geht es nicht, dass du mal einen Fehler machst, sondern wenn du drinne bleibst in diesen Dingen, die dich immer wieder von Gott wegziehen oder wie so eine Störung in der Beziehung zu Gott bringen, bitte leg sie ab, leg sie in die Hände von Jesus. Tu Buße da, wo du abgedriftet bist und Jesus nicht mehr deine Nummer eins ist. Weil ganz ehrlich, wenn wir das nicht tun, dann glaube ich jedenfalls, wird in der geistlichen Welt auch nicht so viel passieren, wenn du versuchst, unterwegs zu sein. Und ja, Gott ist immer größer als all deine Fehler, die wir tun, aber du wirst merken, dass es ein Unterschied ist, weil du bist selber viel freier, um anderen Menschen zu begegnen. Und auch hier wieder, du musst nicht perfekt werden, aber deine Herzenshaltung, Jesus schaut auf dein Herz. Und wenn du in einer Sache noch kämpfst und schon seit 10 Jahren kämpfst und Jesus sieht, du stehst wirklich ehrlich vor ihm und sagst, bitte, bitte, mach mich frei, ich weiß nicht, warum es immer noch da ist, dann sieht Jesus dein Herz und er ist mit dir. Ich glaube auch, dass du komplett davon frei werden kannst. Aber fang an, in der Kraft des Heiligen Geistes Zeuge zu sein. Und wie kann das aussehen? Ganz unterschiedlich. Und vom letzten Mal habe ich euch ja ein bisschen erzählt, wie man das im Alltag auch leben kann. Und ich möchte dich ermutigen. Wir von No Limit und Go Movement, wir haben so angefangen, einfach regelmäßig mit Menschen über Jesus zu sprechen. Und weißt du was? Ich habe gemerkt, wie ich selber in anderen Dingen dadurch frei geworden bin. Und da musst du jetzt nicht mit auf die Straße kommen. Darfst du gerne. Du darfst gerne mit zu allen möglichen Veranstaltungen kommen. Aber wenn dein Leben anfängt, einen Unterschied zu machen, wirst du merken, wie du ins Gespräch kommst. Und wir haben angefangen, regelmäßig uns festzulegen, zu motivieren. Ich sag mal motivieren. Ja, für uns deutsche Kultur ist es manchmal schwer. Ich habe mich festgelegt, oder ich motiviere mich, regelmäßig mit Menschen über Jesus zu sprechen. Und sag jeden Tag, Herr, führe mich in das, was du vorbereitet hast. Allein das Gebet macht schon Unterschied. Und so erlebe ich, dass ich wöchentlich mindestens 1, 2 oder 3 Gespräche habe. Mein Chef, der Werner, der ist richtig on fire. Warte mal, ich bin ja auch on fire. Also ihr versteht es richtig, ja? Der macht es seit 4 Jahren jeden Tag eine Person mindestens. Er sagt, neulich kam er zurück und sagt, ach, weißt du, ich bin schon bei 2 Personen pro Tag. Ich denke mir so, oh je, nee, wie kriegt der das hin? Das soll ja nur inspirieren. Du darfst es gerne auch so machen. Aber vielleicht sagst du 1 Person pro Monat. Und dafür möchte ich ganz kurz werben, ganz kurz. Wenn wir das regelmäßig machen, wird es einen Riesenunterschied machen. Wir haben das mit unserem Deutschland-Part von Go Movement, habe ich ein Team aus, keine Ahnung, 150, 55 Christen, ganz normale Christen, keine Prediger, keine Evangelisten, ganz normale Christen, so wie du und ich, die sich vorgenommen haben, regelmäßig mit Menschen über Jesus zu sprechen. Die landen bei uns auf einer Liste und die bekommen jeden Monat eine Ermutigung, eine Story. Wie kannst du mit Menschen über Jesus sprechen? Guck mal, das ist passiert. Und soll ich dir was sagen? Durch diesen Zuspruch dieser Leute habe ich am Ende des Jahres zusammengezählt, jetzt hör zu, zusammengezählt, wie viele Menschen in einem persönlichen Gespräch von Jesus gehört haben. Du wirst es nicht schätzen können. Von 152 Christen, die es gemacht haben, haben über 13.000 Menschen in einem Jahr von Jesus gehört. Ist das nicht krass? Stell dir doch mal vor, unsere Gemeinde fängt an, jeder Einzelne, dass du regelmäßig mit Menschen über Jesus sprichst. Und wenn es 1 Person im Monat ist, was das für eine Potenzierung ist. Und dann stell dir vor, für dieses Jahr, was du dir vornimmst, hey, wir sind am Anfang des Jahres, betest du aber auch, dass wenigstens 1 Person von diesen Gesprächen, wenigstens 1 Person zum Glauben kommt und mit in die Gemeinde hinzukommt. Rechne mal wieder, wenn nur 100 Leute mitmachen von uns, haben wir nach einem Jahr nochmal weitere 100 Menschen, die im Leib Christi dazugekommen sind. Ich weiß, es ist so, nee, Basti, jetzt komm mal nicht so. Das hört sich viel zu kompliziert an. Nee, das hört sich einfach an. Ja, warte mal, ist das jetzt einfach? Ja, es ist einfach. Lasst uns das einfach leben zusammen. Und deswegen ist meine Frage heute, und wir beten jetzt gleich hier vorne. Das Lobpreisteam kann schon mal mit nach vorne kommen, bitte. Meine Frage an uns heute ist, oder Fragen, bist du bereit, alles hinzugeben? Tue Buße da, wo es nötig ist. Gib dein Leben so hin, dass Jesus weiß, mit dir kann er alles tun. Auch wenn du jetzt in Marzahn oder im Livestream bist, die Fragen gelten euch auch genauso, egal wo ihr jetzt weiter hineingehen werdet. Frage dich das. Geh in eine Zeit, wo du vor Gott stehst oder kniest und du genau das erwähnst und sagst, Gott, ich möchte bereit sein, ich weiß noch nicht, was auf mich zukommt, aber hilf mir. Och, und meistens so, wenn du anfängst, mit Gott dann zu reden, fallen dir plötzlich die Dinge ein, wo Gott sagt, tu Buße. Und es ist keine Drohung von Gott. Das ist das Gute, Leute. Es ist keine Drohung. Es wurde in vielen Jahrzehnten so drohend gesagt oder vermittelt mit dem Thema Buße. Leute, es ist keine Drohung. Es ist das Beste, was dir passieren kann, dass du von dem frei wirst, von dem das benennst, wo du Buße tun musst. Und so möchten wir jetzt auch gleich für dich hier vorne beten.